Junge Leute kommen zu uns und sind nicht einfach eine Nummer, sondern wir organisieren es so, dass sie das Beste aus sich machen können.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo liebe Salon 5 Zuhörer, ich bin Marlin, Jugendreporterin bei Salon 5 und ich sitze hier heute mit Andreas Jansen. Er ist Vorsitzender der DGB Jugend in NRW. Ja genau, vielleicht ganz kurz zum Anfang. Beschreibe doch mal deine Arbeit bei der DGB in 3 Worten.
In 3 Worten, das ist herausfordernd. Das ist vielleicht das erste Wort, was ich benutzen würde. Spannend und jeden Tag was Neues.
Mhm. Okay, möchtest du vielleicht auch beschreiben, warum du diese 3 Worte gewählt hast?
Ja, gerne. Also weil ich bin ja neben meiner Funktion als Leiter des Verbandes auch gleichzeitig so Abteilungsleiter von einer Abteilung mit, wir sind 17 Leute, mit super vielfältigen Perspektiven, die wir einbringen in die Gewerkschaftsarbeit von jungen Menschen. Da geht es um so rassismuskritische Arbeit, es geht um feministische Arbeit, es geht aber auch um Ausbildung, Studierendenarbeit, internationale Tätigkeiten. Das macht das Spektrum so vielfältig, mit dem ich mich auseinandersetze, immer aus dieser Perspektive der arbeitenden jungen Menschen, weswegen ich es spannend finde, gleichzeitig herausfordernd, weil das sind ja viele Themen, die man auf einmal begleitet und jeden Tag ist irgendwie was anderes dran und das finde ich sehr, sehr spannend an der Tätigkeit.
Mhm. Und was willst du sagen, was unterscheidet die DGB Jugend von der normalen DGB?
Ja gut, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, das ist ja unser Dachverband mit den 8 Mitgliedsgewerkschaften, hat ja 6 Millionen Mitglieder. Wir organisieren davon deutschlandweit knapp 500.000, sind unter 27. Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind es knapp 120.000 unter 27. Und der DGB hat ja sehr bewusst diese Jugendstrukturen auch geschaffen, um diese besondere Lebensphase, die junge Leute haben. Ne? Also ich komme an, ich fange eine Ausbildung an, ich fange ein Studium an, ich orientiere mich in meinem ersten Job, nochmal so eine Stimme zu geben. Und ich glaube, das ist so in der Gewerkschaftswelt unsere besondere Aufgabe. Diese wirklich kritische Übergangsphase, schaffe ich überhaupt den ersten Sprung eine Ausbildung in oder in ein Studium rein und dann, wie komme ich in der Arbeitswelt an, dass das nicht verloren geht, weil ich sag mal so, wenn man 55, 60 ist, dann denkt man zwar noch gerne zurück an seine jungen Jahre, aber ob man sie wirklich noch so fühlt und weiß, was so die Sorgen und Nöte oder die Probleme gerade sind, das halt nicht und dafür sind wir da.
Und inwieweit begleitet ihr die Leute dann dabei?
Du meinst die Kolleginnen und Kollegen auf der Erwachsenenebene oder unsere?
Die Jungen, also.
Genau, also wir haben ja 8 Mitgliedsgewerkschaften.
Mhm.
Das sind zum Beispiel Verdi, IG Metall, nur um 2 zu nennen. Das sind ja so größere Namen, die man auch kennt. Wenn Leute zum Beispiel eine Ausbildung beginnen, dann ist es im Regelfall so, dass wir am 2., 3., 4. Tag vor Ort sind, zusammen mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und den Betriebsräten vor Ort, um auch darüber aufzuklären, ne? Warum ist eine Gewerkschaft wichtig, was machen wir da eigentlich und so holen wir sie erstmal ab. Das ist so Aufgabe der Mitgliedsgewerkschaft, dann werden sie Mitglied und mit all den Vorteilen dazu. Wir als DGB, wir sind ja quasi der Dachverband dieser 8, wir haben ja so eine politische Rolle und um bei diesem Beispiel Berufseinstieg zu bleiben, unsere Aktivität ist quasi im Vorfeld dafür zu sorgen, dass es überhaupt genug Ausbildungsplätze gibt.
Mhm.
So, und das ist so diese Doppelung und so schaffen wir den Einstieg. Wir wollen möglichst vielen jungen Leuten eine Chance bieten und wenn sie dann im Betrieb sind, sind wir sofort da und helfen ihnen A, gut anzukommen und B, auch eine gute Perspektive zu kriegen.
Mhm. Verstehe ich. Und ab welchem Alter können Jugendliche so mitwirken?
Also, man kann bei uns eintreten ab 14.
Mhm. Und braucht man irgendwelche Vorkenntnisse oder sowas?
Nee.
Was kann man dann da machen mit 14? Kann man dann schon quasi alles machen, also das Gleiche machen, was man jetzt auch mit 18 machen kann oder so? Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Genau, also es gibt so vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten bei uns. Also mit 14 kann man Mitglied werden. Es gibt sehr, sehr wenige Leute, die mit 14 schon eintreten. Das normale Eintrittsalter ist so zwischen 16 und 18, wenn die Leute quasi in Ausbildung kommen. Man kann aber durchaus alles machen, was auch alle anderen ebenfalls so tun. Ne? Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben Mitgliedsgewerkschaften, die organisieren je nach Branche in den Betrieben die Leute. Die haben auch nochmal ganz eigene Gremien.
Mhm.
Und wir als DGB, wir sind ja so der Dachverband und machen so ein bisschen die politische Arbeit. Und zum Beispiel haben wir einen Arbeitskreis oder ein Themenfeld, was sich für Schülerinnen und Schüler einsetzt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man auch mit 14, 15 schon mitmachen könnte. Es gibt einen Arbeitskreis zur Schule.
Mhm.
Wir unterstützen Schülervertretungen, indem wir zum Beispiel mit der Landeskoordination zusammen das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage voranbringen. Wir machen Ende des Jahres mit denen gemeinsam auch einen größeren Kongress, wo es darum geht, diese Schülis auch nochmal zu vernetzen, zu empowern, damit diese Antirassismusarbeit auch in der Fläche nochmal funktioniert. Wir haben so ein Bereich, wo viele Schülerinnen und Schüler, die organisiert sind, mitmachen. Der nennt sich 90 Minuten gegen rechts, wo wir nochmal in Schulen auch 90 Minuten Module mit Klassen machen zur Demokratiebildung, aber auch zur Stärkung. Das ist nochmal so sehr speziell. Oder wir haben auch Kontakt mit der Landesschülerinnenvertretung, Bezirksschülerinnenvertretung. Letztes Jahr haben wir mit denen so einen Bildungsprotest gemacht. Und da sind natürlich eher die jüngeren Kolleginnen und Kollegen dabei, die selbst noch in der Schule sind. Ne? Weil das ist ja auch Gedanke von Gewerkschaft, ist ja nicht zu warten, bis irgendjemand kommt, das Problem zu lösen, sondern dass wir uns organisieren in unseren Gruppen, Schüler, Studis, Azubis, um dann gemeinsam unsere eigene Arbeits- und Lebenswelt besser zu machen. Und das ist so der Rahmen, wo das geht.
Und würdest du sagen, jetzt mal ganz so gefragt, spürst du Erfolge daran? Also spürst du quasi, gibt es so direkte Erfolge, die ihr quasi geschafft habt? Oder was, wo du so merkst, okay, jetzt habe ich was erreicht, so weißt du?
Ja, total. Eine Sache, die ich wirklich, wirklich cool fand, die jetzt in den letzten 3 Jahren passiert ist, war, wir kämpfen schon Ewigkeiten. Ich glaube, auch meine Vorgängerinnen und Vorgänger schon seit den 90er Jahren für die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Ne? Also warum tun wir das? In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben über 20% der Menschen zwischen 25 und 35 weder eine Ausbildung noch ein Studium, noch sind sie auf dem Weg, eins von beiden zu erreichen. Das heißt, irgendwie so ein Fünftel junger Menschen, die auf dem Weg sind, richtig schwer in den Job reinzukommen und richtig schwer haben, Perspektiven zu machen. Und ein Grund dafür ist, dass nur noch knapp 19% der Betriebe überhaupt ausbilden. Und da haben wir gesagt, diese 19% machen einen guten Job, die machen gute Ausbildungsplätze. 7 von 10 Azubis in NRW sind auch zufrieden mit ihrer Ausbildung, aber das reicht nicht. Und es gibt super viele Unternehmen, die entziehen sich dem einfach. Und die Idee, die wir hatten, war, alle Unternehmen zahlen in so einen Fonds ein und diejenigen, die ausbilden, werden daraus unterstützt. Und das ist ein wirklich jahrzehntelanger Kampf. Und jetzt in der letzten Legislaturperiode, wo die Ampel auch regiert hat, gab es den Einstieg in so eine Ausbildungsgarantie. Der erste Entwurf war richtig schlecht, dann haben wir richtig viel Druck gemacht und dann wurde er nochmal verbessert. Und das ist jetzt quasi Phase. Das sind Regionen, die unterversorgt sind an Ausbildungsplätzen. Dazu gehören auch einige Regionen in Nordrhein-Westfalen und speziell im Ruhrgebiet, wo ja auch viele Menschen keine Perspektive genau deswegen bekommen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplätze angeboten werden, um dagegen vorzugehen. Und genau, das ist so ein Erfolg, den feiere ich immer noch so ein bisschen. Es könnte noch viel besser sein, die Ausgestaltung könnte noch viel besser sein, aber faktisch ist das der Einstieg da rein, dass wir es endlich schaffen, vielen, vielen tausend jungen Leuten mehr Perspektive zu bieten, als sie vor einem Jahr noch hatten. Und das ist toll.
Das klingt auch gut. Ja, jetzt so ein bisschen hier so eine Gossip-Frage. Ihr seid ja dafür bekannt, euch mit Arbeitgebern zu streiten. Ist es auch so, dass es untereinander viele Meinungsverschiedenheiten gibt?
Ja, also der DGB ist im besten Sinne sowas wie eine Familie. Mhm. Es gibt, man trifft sich immer gerne, man diskutiert immer gerne, man ist sich nicht immer einig, manchmal streitet man auch am Küchentisch. Aber am Ende steht man zusammen und steht auch für dieselben Sachen ein. Und das ist das, wofür die deutschen Gewerkschaften stehen. Ne? Das heißt, es gibt manchmal so Auslegungsunterschiede, aber am Ende, wenn es darum geht, die Lebens- und Arbeitswelt besser zu machen, stehen wir dann doch alle zusammen wie eine Eins und kämpfen auch gemeinsam. Okay. Genau, und das mit den Arbeitgebern, ich würde es jetzt nicht streiten nennen. Ich würde einfach sagen, wir haben immer richtig gute Ideen, wie es den Menschen noch besser gehen könnte in diesem Land. Und die Arbeitgeber verweigern sich manchmal diesen guten Ideen. Und da muss man sie daran erinnern, dass es schon schlau ist, dass Menschen auch daran teilhaben am wirtschaftlichen Erfolg.
Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass die Arbeitgeber da so kooperativ quasi dann sind oder eher nicht so generell?
Na, es kommt immer so ein bisschen auf die Branchen an und fairerweise auch auf, wie stark wir dort sind. Ne? Es gibt sowas, nennt sich Organisationsgrad, das heißt, wie viele Menschen von, die dort arbeiten, sind auch Teil der Gewerkschaft. Und natürlich, umso mehr Menschen Mitglied sind, umso stärker ist auch unsere Durchsetzungskraft dort. Und dann treffen wir auf eine Vielzahl von Arbeitgebern. Ich zum Beispiel habe meine Ausbildung mal in der chemischen Industrie gemacht. Ich bin gelernter Chemikant und habe da auch meine ersten Schritte in der betrieblichen Mitbestimmung gemacht. Da ist es so, dass man von sowas wie Sozialpartnerschaft reden kann. Das heißt, die Arbeitgeber wissen schon, dass die Gewerkschaft so stark ist, dass man mit ihnen reden muss. Und da haben wir es zum Beispiel hinbekommen, ohne einen Arbeitskampf jetzt seit fast 40 Jahren immer sehr, sehr gute Abschlüsse hinzubekommen, weil man sich auf Augenhöhe begegnet und auch partnerschaftlich Sachen abschließt. Es gibt andere Bereiche, da ist es nicht so. Also eine unserer Mitgliedsgewerkschaften, die NGG, das ist Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, die hat jetzt nach über einem Jahr Verhandlung und auch zwischenzeitlich Arbeitskampf mit dem Arbeitgeberverband der Systemgastronomie, das ist so hier McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, einen Abschluss hinbekommen. Und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Also da haben sich die Arbeitgeber geweigert, überhaupt 40 Cent pro Stunde mehr zahlen zu wollen. Mhm. So, und das ist natürlich eine Ausgangslage, wo man bei einer wirklich großen Inflation und so weiter sagen muss, also das ist nicht kooperativ und auf Augenhöhe. Und da gehen wir dann natürlich als Gewerkschaften anders vor. Ne? Und das heißt, genau, immer mit dem Instrument, was am passendsten ist für die Antwort der Arbeitgeber.
Mhm. Verstehe ich. Und wie lange bist du eigentlich schon dabei und was hat dich vor allen Dingen motiviert, dich gewerkschaftlich zu engagieren?
Ich bin eingetreten 2008 tatsächlich, am 1.8.2008. Das war der erste Tag meiner Ausbildung. Mhm. Also ich war vorher schon politisch ein bisschen aktiv, aber das auch in so einem Rahmen, dass ich immer wusste, dass Gewerkschaften sehr wichtig sind. Mhm. Und am ersten Tag meiner Ausbildung, ich bin zu der Begrüßungsveranstaltung gegangen, dann habe ich da auch schon meinen JHV-Vorsitzenden kennengelernt, also den Vorsitzenden der Jugend- und Auszubildendenvertretung vor Ort, der Betriebsräte, auch ein paar Ausbilderinnen und Ausbilder, die ebenfalls alle Mitglied der IGBCE waren. Das ist die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie. Mhm. Das ist ja, ich habe ja in der chemischen Industrie gelernt, die für den Bereich zuständig ist. Genau, und da bin ich eingetreten, vor allen Dingen, weil ich vorher schon eine ganze Reihe von so Gelegenheits- und Aushilfsjobs hatte, die allesamt nicht mitbestimmt und gut bezahlt waren. Und ich halt irgendwie dachte, krass, hier kommst du rein, hier wirst du nicht behandelt, hier behandelt man dich einfach wie so ein Teil vom großen Team. Und das ist nicht automatisch so in der Arbeitswelt, sondern es liegt daran, dass wir da starke Betriebsräte und Jaffen haben und halt Gewerkschaften. Und da habe ich gedacht, ja, das will ich unterstützen. Deshalb bin ich auch am ersten Tag eingetreten.
Zurzeit wird ja mega viel gestreikt. Jetzt mal ganz doof gesagt, für mich persönlich, ich finde es eigentlich immer eher nervig, wenn jetzt gestreikt wird. Zum Beispiel, wenn jetzt so Busse nicht fahren oder sowas. Aber sowas bringt das eigentlich?
Fühle ich richtig, dass es nervig ist. Und wenn es nervig ist, dann haben wir es auch richtig gemacht, weil dann haben die Leute ja mitbekommen, dass es da einen Grund für gibt. Ich würde mal damit beginnen, warum kommt es überhaupt zu so einem Arbeitskampf, warum streiken wir eigentlich, wenn wir denn mal streiken? Wir tun das ja nicht immer und wir tun das ja nicht einfach so, sondern es gibt ja immer sehr spezielle Gründe dafür und die finden sich in Tarifverträgen wieder. Also es gibt ja im Gesetz eine ganze Reihe von Mindestlinien, ne? Den Mindestlohn, den Mindesturlaub und so weiter, aber die meisten Menschen kriegen ja mehr Geld als Mindestlohn, wenn sie zumindest wenn sie in einem Bereich arbeiten, wo es einen Tarifvertrag gibt. Und das wird ja von Gewerkschaften durchgesetzt. Ne? Da ist dann das Urlaub drin, da ist Geld drin, da sind Sonderzahlungen drin, da ist betriebliche Altersvorsorge drin. All diese Themen gibt es in Tarifverträgen. Und die laufen immer eine gewisse Zeit. Man jetzt zum Beispiel das Busse und Bahn gesagt, das ist ja öffentlicher Dienst. Da gibt es jetzt ja einen Schlichterspruch, der wahrscheinlich mit Abwandlung auch angenommen wird. Das heißt, dann wird ja erstmal nicht mehr gestreikt, weil es diesen Abschluss gibt. Und da wird ja für 27 Monate abgeschlossen. Das heißt, in 27 Monaten geht man wieder in die Verhandlung und guckt, passt das alles noch? Ne, weil Sachen ja auch teurer werden.
Was heißt das dann für die Leute? Also was passiert dann jetzt dadurch, dass es abgeschlossen wurde?
Sie kriegen eine Lohnerhöhung, sie kriegen ab 2027, also in dem Bereich jetzt, einen Tag mehr Urlaub und noch so ein paar andere Sachen. So, und jetzt kommt ja dieser Moment und da muss man darüber reden, okay, die Sachen sind teurer geworden. Und was so alles passiert, die Unternehmen haben meistens mehr Gewinne gemacht. Dann sagt man, was kann man davon umverteilen, auch auf die Beschäftigten, die ja quasi dafür sorgen, dass so ein Unternehmen erfolgreich ist. Und jetzt geht es halt darum, wie reagieren die Arbeitgeber? Und entweder kommt man in Verhandlungen irgendwie zum Ergebnis, dann gibt es auch keine Streiks, oder die sagen, ihr kriegt nichts. So, und dann hast du als Beschäftigter ja kein anderes Mittel, außer deine Arbeit zu verweigern. Weil das Bundesverfassungsgericht hat mal sehr gut gesagt, alles andere wäre kollektives Betteln, wenn es dieses Streikrecht nicht gäbe, weswegen wir das ja auch sehr stark verteidigen. Und in dem Fall jetzt von Bus und Bahn, das ist mir auch wichtig, da haben wir ja die Situation, dass wir hier gerade im Ruhrgebiet überall ja Busfahrerinnen und Busfahrer suchen und nicht genug bekommen. Die da sind, eh schon super viel arbeiten, super anstrengenden Job haben. Und die Arbeitgeber sich quasi verweigert haben, auf die Frage von Entlastung einzugehen. Also wie können wir diesen Menschen eigentlich so viel Freizeit auch wiedergeben, dass sie es schaffen, bis wirklich spät in die Rente auch zu arbeiten? Und wie können wir ihnen einen gerechten Anteil an Geld geben, damit irgendwie die Preissteigerung weggeht? Und da haben die sich verweigert. Und dann gab es jetzt eine ganze Reihe von Arbeitskämpfen. Zum öffentlichen Dienst gehört ja noch mehr dazu, eine Fair- und Entsorgung. Und das ist voll nervig. Aber nerviger wäre ja, wenn irgendwann gar kein Bus mehr fährt oder gar keine Kita mehr aufhat, weil keiner den Job machen will.
Ja.
So, und das ist so jetzt eine sehr lange Antwort darauf, ne? Aber das ist der Grund, warum wir streiken und worum es geht. Am Ende geht es darum, dass die Beschäftigten auch einen Anteil bekommen von dem mehr Geld, was verdient wurde.
Ja. Jetzt mal ganz generell gesagt, findest du den Arbeitsmarkt, wie er gerade ist, ungerecht?
Ja.
Was findest du an ihm ungerecht?
Da muss man auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich drauf gucken. So wie der Arbeitsmarkt sich insgesamt entwickelt, ist es ja für Beschäftigte eher gut. Das heißt, dadurch, dass ja sehr viele Arbeitsplätze auch fehlen, haben die Leute mit Qualifikation auch bessere Chancen, einfach einen guten Job zu bekommen. So, das ist gut. Gleichzeitig verschließt sich der Arbeitsmarkt für Menschen, die keine Qualifikation haben oder eine Qualifikation auf einem etwas geringeren Level, dem man auch nicht wirklich dabei hilft, Chancen zu bekommen. Ne? Also wenn ich irgendwie meine Qualifikation jetzt nicht mehr so zu gebrauchen ist auf dem ersten Arbeitsmarkt, da wird jetzt ja auch mit der neuen Bundesregierung, ja, wenn es um Bürgergeld und so weiter geht, ja gar nicht mehr darüber diskutiert, wie können wir diesen Menschen helfen, noch eine bessere Qualifikation zu bekommen, um einen guten Job zu kriegen, sondern es wird ja nur diskutiert, wie kann man ihnen das Geld wegnehmen. Ne? Und das finde ich zum Beispiel ungerecht, weil ich meine, wenn ich, weiß ich nicht, in den 60er Jahren eine Ausbildung gemacht habe und es diesen Beruf jetzt nicht mehr gibt, dann habe ich ja trotzdem ganz, ganz lange einen großen Teil zu dieser Gesellschaft beigetragen. Dann müsste die Gesellschaft eigentlich helfen, dass ich wieder anschlussfähig werde. Das finde ich nicht fair. Das andere ist, je nachdem, wie man drauf guckt, haben ja Menschen mit Migrationsgeschichte es auch schwerer, einen Job zu bekommen, ähnlich wie bei Wohnungen und so. Und da ist auch eine Baustelle, wo man ran muss. Und dann ganz generell, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, und das liegt jetzt weniger an nur an Arbeitgebenden, sondern an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ist, wenn man sich die Erwerbsquote von Frauen anguckt oder auch wie viel Chancen Frauen haben, wieder einzusteigen, weil sie ja immer noch einen Großteil der Care-Arbeit in diesem Land übernehmen. Das heißt, so die Teilzeitfalle, man geht in Teilzeit, kommt nicht wieder raus, man bleibt irgendwie in schlechteren Jobs. Das finde ich halt auch nicht fair, ne? Dass man quasi die Hälfte der Bevölkerung so strukturell benachteiligt in der Arbeitswelt. Und ich glaube, das sind so die drei Punkte, wo man ran müsste. Ne? Also die Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte, jungen Leuten, die habe ich gerade vergessen, aber das habe ich ja vorhin mit der Ausbildungsgarantie was zu gesagt, Menschen mit geringerer Qualifizierung und vor allen Dingen Frauen.
Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Arbeiten denn so viele Jugendliche schon, dass sie eine eigene Gewerkschaft brauchen? Weil an sich, es machen ja eigentlich immer mehr Jugendliche zum Beispiel Abitur und sind dann teilweise noch bis 19 in der Schule. Aber arbeiten denn schon so viele Jugendliche, dass sich das lohnt sozusagen?
Ja, voll. Also es gibt ja auch unterschiedliche Altersgrenzen in unseren Mitgliedsgewerkschaften. Wir haben ja 8. Ne? Da gibt es die Gewerkschaft der Polizei mit der jungen Gruppe. Da ist man quasi jung bis 35. Das gleiche gilt für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das sind ja die Leute, die LehrerInnen werden wollen oder andere Bereiche. Dann gibt es Verdi, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, das ist die Altersgrenze 27, genauso bei der IG Metall als auch bei der IG BCE, weil da geht es ja um, oder bei der IG BAU, also Bau und Agrar Umwelt, weil da geht es ja um Ausbildungsbereiche. Bei der NGG ist das ebenfalls so. Dann gibt es noch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, da fangen die Leute auch mit der Ausbildung im Regelfall so um die 20 an. So, da lohnt sich das schon. Und von der Struktur haben ja alle unsere 8 Mitgliedsgewerkschaften eine Jugendorganisation, weil wir haben uns ja nach Branchen aufgeteilt, damit man auch immer genau die Themen bespielt, die für seine eigenen Leute auch wichtig sind. Und die haben alle so eine Jugendorganisation und aus diesen 8 speist sich ja quasi die DGB-Jugend für alle Aufgaben, wo nicht klar zuordnungsbar ist, zu welcher Branche, also Studierendenarbeit oder auch SchülerInnenarbeit, aber auch so die politische Außenvertretung und Ausbildung machen, einige schon auch ab 16, da lohnt sich das schon.
Ja.
Und ich meine, allein in NRW haben wir knapp 120.000 Mitglieder unter 27, die sind alle im Job oder im Studium.
Okay. Aber würde es so Sinn machen, zum Beispiel zu der DGB-Jugend zu gehen, wenn man noch nicht arbeitet?
Ja, wenn man zum Beispiel SchülerIn ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, komm vorbei, weil wir begreifen ja auch Schule als den ersten Ort demokratischen Wirkens und da unterstützen wir auch schon dabei.
Okay.
Weil der Kerngedanke von Gewerkschaft ist ja, und jetzt bezieht er sich ja häufig auf Arbeit, aber der Gedanke ist ja, wir kommen zusammen, weil wir erkennen, dass wir alleine diese Situation, in der die Welt oder ich selbst oder wer auch immer es nicht verändern können. Und die Idee ist ja, zusammenzukommen und unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, irgendwie Anschauungen was zu erreichen. Und das ist ja im Prinzip egal, ob das in der Schule ist oder in der Ausbildung ist oder in der Arbeitswelt. Diese Grundidee, zusammenzukommen, um zusammen stärker zu sein, die ist ja immer gleich. Von daher eine herzliche Einladung auch an alle, die zuhören. Ne? Hit us up. Wir kriegen auf jeden Fall was hin.
Ja, super. Jetzt vielleicht zu meiner letzten Frage noch. Ja. Immer mehr junge Leute engagieren sich in Gewerkschaften. Woran liegt das und was bedeutet das für die Zukunft?
Genau, finde ich es voll gut. Das zeigt ja erstmal, dass wir irgendwie ein ganz gutes Angebot haben. Ne? Also nicht nur diese Möglichkeit, selber was für sich und seine Kolleginnen zu tun, sondern wirklich auch Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das ist ja das, was wir bieten. Mhm. Junge Leute kommen zu uns und sind nicht einfach eine Nummer, sondern wir organisieren es so, dass sie das Beste aus sich machen können. Und das ist halt gut. Ne? Und das spricht sich auch rum. Und ich meine, an meinem eigenen Beispiel, ich hatte ja so ein bisschen wildere Zeit in meiner Schule. Ich bin damals irgendwie von der Schule geflogen, dann habe ich eine ganze Zeit lang auf dem Bau ungelernt rumgearbeitet und dann war ich Leiharbeiter, dann musste ich zum Bund und dann wieder Leiharbeiter, bis ich quasi eine Ausbildung angefangen habe. Und mein prägendes Erlebnis bis heute ist ja, ich habe aus Zufall diesen Ausbildungsplatz gefunden. Weil das war damals die Ausbildungsmarktkrise. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, 60 Bewerbungen geschrieben, habe immer nur Absagen bekommen. Und dann hat mir mal einer gesagt, mach mal Chemie. Und ich dachte immer, Chemie ist ja nichts für mich. Und dann hatte ich eine 5 drin. Aber ich wurde dann trotzdem genommen, ne, weil die ein richtig gutes Auswahlverfahren hatten, wurde man nicht so auf die Zeugnisse geguckt und habe dann gemerkt, so, was das eigentlich ist. Und bevor ich da angefangen habe, war ich nochmal bei der Arbeitsagentur. Und bis heute steht quasi bei mir, ich bin nicht in der Lage, eine Ausbildung zu machen. So, das ist die Einschätzung von der Arbeitsagentur gewesen. So, jetzt bin ich dann in diesen gut mitbestimmten Betrieb gekommen. Ich habe irgendwie mit 1 meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe da Mitbestimmung erlebt. Ich bin in der Tarifkommission gewesen. Das heißt, ich habe selber Tarifverträge mitgemacht. Ich bin dann irgendwann hauptamtlich geworden, also habe für die gearbeitet, habe dann über die Gewerkschaft noch irgendwie so ein Rechtsstudium machen können und Fakt ist, ich sitze ja heute hier, ne, und habe so einen Verband mit 120.000 Mitgliedern, den ich führe, mit Beschäftigten und voll vielen Verantwortlichkeiten, und ich denke halt immer zurück und denke mir, ja genau, wenn es uns nicht gäbe, dann wäre ich halt der nicht in der Lage, also dieser junge Mensch, der dem der Staat gesagt hat, du bist zu dumm, eine Ausbildung zu machen. Und ich meine, an meinem eigenen Weg sieht man das ja. Da war auch ein bisschen Glück dabei. Aber das ist ja das, worum es geht. Ne? Dadurch, dass es uns gibt, gibt es so viele Lebensläufe, die sonst chancenlos wären in diesem Land, die das volle Potenzial entfalten. Und ich glaube, Leute merken das, dass es so richtige Menschen da draußen gibt, die sich auch richtig für sie einsetzen. Und deshalb treten sie auch ein. Und ich glaube, das ist so Grundfaktor des Erfolges, ne? Weil wir sehen erstmal den Menschen und was aus diesem Mensch gemacht werden kann, nicht einfach irgendeine Nummer, die man wegsortiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine coole Idee, die auch immer noch gut ankommt bei Leuten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine gute Message fürs Ende. Und dann bedanke ich mich für das Interview. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schaut auch gerne mal unter Salon5- bei TikTok und Instagram vorbei. Und ja, tschüss.
Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.